Entschuldigung, ist Ihr Ithaka?
Odysseus sieht bunt, ein Podcast in drei Farben.
Am Anfang steht immer ein Zitat. La sede precisa del mio destino, io, alla fine, l'ho scoperta. Il destino noi ce lo portiamo qui, con noi, tra il panciotto e la camicia. Vuole rendermi un servigio? Annunci a tutti che la parte più solitaria, più eroica, più fatale della vita di Ulisse, Odysseus geht in sich. No, non dica nulla, è un segreto troppo pericoloso che non conviene divulgare.
Schließlich habe ich entdeckt, wo genau mein Schicksal sitzt. Wir tragen unser Schicksal hier bei uns, zwischen der Weste und dem Hemd. Wollen Sie mir einen Gefallen tun? Verkünden Sie allen, dass der einsamste, der heroischste, der verhängnisvollste Teil des Lebens von Odysseus geht in sich. Nein, sagen Sie gar nichts. Es ist ein zu gefährliches Geheimnis, das wir gar nicht erst verbreiten wollen. Diese Worte stammen aus dem Theaterstück Capitano Ulisse des italienischen Autors Alberto Savinio, das Mitte der 1920er Jahre entstanden ist, aber erst 1938 uraufgeführt wurde. Ausgehend von Savinios Text haben Studierende der Universität Stuttgart im Pandemiewinter 2020/21 die Fährte des wohl berühmtesten Helden der westlichen Mythologie aufgenommen. Was Sie auf der Spurensuche gesehen haben, ist kein Geheimnis, sondern Gegenstand eines Podcasts in drei Folgen. Odysseus sieht bunt, weil er, so Alberto Savinio, keiner dieser Farbenblinden auf das Schwarz-Weiß ihrer Heldenhaftigkeit beschränkten Heroen ist, sondern eben einer, zwischen dessen Weste und Hemd es immer wieder anders aussieht. In unserer dritten Folge sieht Odysseus die Farben Gelb und Orange und verspürt Reisedrang. Es sprechen Bleona Blakay, Mimosa Dedai, Ilaida Dogruhr und Alisa Gerstner.
Leute, bei mir ist gestern einfach alles schiefgelaufen. Ich sag's euch, das war die reinste Odyssee. Es ist einfach nur unglaublich, wie leicht man sich verfahren oder verirren kann. Ich bin wieder einmal in die falsche Bahn eingestiegen und es hat ewig gedauert, bis ich daheim war. Egal wie gut eine Infrastruktur ist, irgendwie scheitert man doch relativ schnell daran, von A nach B zu kommen. Ich habe mich fast wie Odysseus gefühlt, nur dass ich zur Arbeit kommen wollte und nicht zu meiner Frau.
Oh du Arme, aber apropos Odyssee, da fällt mir ein, dass ich erst neulich von einer völlig neuen Interpretation von der Odyssee von Odysseus gelesen habe. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, weil es so ganz anders war als alles, was ich vorher über Odysseus und auch seine Reisen wusste. Und zwar war das ein Stück von Alberto Savinio mit dem Titel Capitano Ulisse.
Das habe ich auch gelesen. Es ist schon interessant, dass selbst so eine antike Geschichte mit der modernen Welt verknüpft werden kann. Für Odysseus bei Homer war ja seine Frau Penelope eigentlich sein Ziel und er war auch glücklich, als er endlich wieder bei ihr war. Aber bei Savinio tritt das Gegenteil auf. Der Odysseus hier lässt ja wirklich seine Stadt und Familie zurück, um genauer zu sein, sein ganzes vorheriges Leben. Und wieso? Weil er enttäuscht ist von seiner perfekt geglaubten Penelope. Seine Wunschvorstellungen haben ihn vollkommen in die Irre geführt. Er hat sich nun mal eine perfekte Frau ausgemalt und am Ende entsprach sie nicht seinen Ansprüchen. Der Mensch merkt sich eh weniger als die Hälfte der Wahrheit und der Bilder. In den 10 Jahren hatte sich Ulisse eine völlig neue Penelope vorgestellt und sich nur etwas vorgemacht. Ich finde, das spiegelt durchaus bestimmte Probleme mit der eigenen Persönlichkeit und auch das eigene Weltbild wider, dass ein Mensch sein ganzes Glück in seinem Partner sieht und auch in der Welt und es von ihnen erhofft. Das ist aber falsch, denn Odysseus sollte selbst für sein Glück verantwortlich sein und es nicht von jemand anderem erhoffen. Dies erkennt Ulisse, als er endlich in Ithaka eintrifft, und das ist die Lehre des Stücks, die uns Savinio mitteilen möchte. Nach einem verkrampften Weltbild und mit Wunschvorstellungen oder sogar auch in der Vergangenheit zu leben, hat Ulisse nur aufgehalten, die Realität anzunehmen, anstatt in einer Fantasiewelt zu leben. Das zeigt, dass Neuanfänge nötig sind und vor allen Dingen die Selbstreflexion in der modernen Welt ganz vorne steht.
Ich fand es auch total interessant zu sehen, wie Savinio die Figur von Ulisse eingelegt hat. So antiheldenhaft irgendwie und gar nicht, wie man ihn sonst kennt. Das kommt ja auch schon zu Anfang des Stückes raus, in dem Zitat Ulisse non è più Ulisse, Ulisse è un desiderio, una nostalgia vagante. Also, dass Ulisse gar nicht mehr er selbst ist, weil er nur noch dieses Verlangen verspürt, eben wie eine verirrte Nostalgie. Und letztendlich wird die Handlung ja dann auch schon vorweggenommen, als Euriloco erkennt, quando il desiderio si radica così forte in un uomo, costui non pensa più a convertirlo in realtà. Seine Sehnsucht ist also schon viel zu tief in ihm verwurzelt und damit ja wahrscheinlich auch zu realitätsfern, um überhaupt verwirklicht zu werden. Antiheld also, aber ohne das negativ zu sehen, sondern im Gegenteil eben wie ein Mensch, mit menschlichen Bedürfnissen, Hoffnungen, Erkenntnissen und Enttäuschungen. Dieser ganze Mythos, das Heldentum, das hat eben auch negative Seiten. Da entsteht Druck wie eine Last, die er zu tragen hat. Und Savinio gibt Ulisse die Möglichkeit, all das hinter sich zu lassen. Als er am Ende die Bühne in Zivilkleidung verlässt, kehrt er ja auch seinem eigenen Mythos den Rücken zu. Und wie du ja auch richtig sagst, bringt einem das Stück dadurch viel mehr als nur Erheiterung, denn es regt zum Nachdenken an. Und ich denke, das ist ganz in Savinios Sinn, weil durch einen menschlicheren Ulisse und ein weniger verklärtes Bild von ihm wird auch die Identifikationsfläche viel größer. Savinio war ja sowieso der Ansicht, dass die Begriffe Ulisse und Held gar nicht zusammenpassen. Und in diesem avantgardistischen Verständnis von Kunst erschafft er eben diesen menschlichen Ulisse, einen, den er als grande infelice und un incompreso bezeichnet und somit auf das Leben jedes Einzelnen übertragen werden kann.
Ich finde, vor allem selbst dadurch, dass Savinio den eigentlich sehr tapferen, starken Odysseus auf einen normalen, durchschnittlichen Bürger reduziert, wird das Bild der Moderne sehr gut dargestellt. Und zwar, dass jeder gleich ist. Selbst ein König oder ein Held findet nicht immer sein Glück in Reichtum, Ruhm oder seiner Frau. Und es ist ja so interessant. Oft werden genau solche Persönlichkeiten glorifiziert, ohne zu wissen, ob sie denn wirklich mit ihrem Leben zufrieden sind. Natürlich ist es schade, dass man das Glück des eigenen Lebens in etwas anderem sucht. Aber Savinio hat es durchaus geschafft, eine realitätsnahe Interpretation zu ermöglichen und dieses Problem der breiten Masse näher zu bringen. Denn dies ist der schnellste Weg für einen Menschen, sich zu verirren und auf eine Odyssee zu kommen. Diese Art von Odyssee kann nämlich auch ein Leben lang dauern, sofern man sein eigenes Schicksal nicht selbst in die Hand nimmt. Ulisse hat sich bei Savinio nicht nur auf dem Weg nach Ithaka verirrt, sondern auch in seinem Inneren und seinen Wünschen.
Ich finde, dass seine Reise eine Odyssee ist, merkt sowohl Ulisse selbst als auch der Leser erst, als er bereits an seinem, naja, zumindest angestrebten Ziel angekommen ist. Das hat für mich ein bisschen was von Vorfreude ist die schönste Freude. So sehr, dass das Ziel ja vollkommen verklärt wird und Ulisse total geblendet ist von seiner Vorstellung davon, die aber gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Er ist so getrieben von Sehnsucht, dass es fast krankhaft. Und er ist derart besessen von der Heimkehr zu seiner Frau, dass er sie sogar in anderen Frauen zu erkennen glaubt. Er sucht ein Zuhause und alles, was damit verbunden ist. Liebe, Geborgenheit, inneren Frieden. Er geht einfach davon aus, dass seine Rastlosigkeit sich mit seiner Ankunft in Ithaka auflösen wird, ohne zu hinterfragen, woher die eigentlich kommt. Und dadurch hat er so hohe Ansprüche, dass Penelope ihn bei seiner Ankunft ja zwangsläufig enttäuschen muss. Er ist enttäuscht, weil sie seinen Erwartungen nicht entspricht. Dabei ist er es ja selbst, der dieses Trugbild erschaffen hat. Die Tragik dieser Odyssee offenbart sich also erst, als er erkennt, dass seine Sehnsucht nicht seiner Frau gilt, sondern dem Bedürfnis, ein normaler Mann sein zu dürfen. Das ist wie eine Sehnsucht nach Unbedeutsamkeit. Er kann kein Glück bei Penelope und seinem Sohn finden, denn man muss sich ja erstmal selbst akzeptieren, um mit anderen glücklich sein zu können.
Genau, damit liegst du völlig richtig. Selbstfindung ist nicht ohne und passiert auch nicht von heute auf morgen. Außerdem findet nicht jeder sein tiefes Inneres oder schafft es, sich von den eigenen Ketten und Zwängen zu lösen und hat ein gesundes Weltbild oder Selbstbild. Daher ist es auch ganz sicher eine Odyssee, bloß eine, die in der mentalen und psychischen Welt passiert. Schließlich haut Odysseus am Ende ab, um neu anzufangen. Er sagt selbst über sich, Ulisse è morto. Er lässt ein altes Leben hinter sich und reagiert auf die neuen Umstände mit einer Flucht, Kann sein, dass das ganz typisch auch für die heutige Gesellschaft ist. In der modernen Gesellschaft ist das nichts Neues, dass man weg will. Zumindest ist es für mich so, wenn man einen Neuanfang möchte. Einfach weg von da und am besten woanders hin. Sei es ein Arbeitswechsel, eine Auswanderung oder nur eine Reise, selbst Pauschalreisen. Dieses Flüchten oder Reisen ist für uns allgegenwärtig nur ein Motiv, um einen freien Kopf zu haben und auch für unser Glück selbst verantwortlich zu sein. Das ist auch bei Savinius Ulisse so, denn als Ulisse entschieden hat, Ithaka zu verlassen, hat er auch sein altes Leben zurückgelassen, zu dem er keine Verbindung mehr spürt, und loslassen ist im Allgemeinen nicht immer einfach und dennoch hin und wieder notwendig.
Eben, ich finde auf jeden Fall, dass der Moment, in dem Ulisse sich entscheidet, sich zu befreien, der erste ist, in dem er wirklich Stärke zeigt. Er beweist Mut, indem er bereit ist, sich auf etwas Neues einzulassen, auf eine Reise ohne konkretes Ziel. Und damit gibt er ja die Sicherheit seines bisherigen Lebens auf, die ganzen Vorzüge des Heldentums. Aber offenbar ist seine Sehnsucht danach, verstanden zu werden und so auch inneren Frieden zu finden, viel stärker als die Aussicht auf das Dasein eines lebendigen Mythos ohne jede Erfüllung. Und ich meine, daran, wie gut wir uns in Savinius Ulisse hineinversetzen können, sieht man ja auch, wie sehr es ihm gelungen ist, den Odysseus Stoff neu aufzuarbeiten. Das ist doch beeindruckend, dass wir uns fast 100 Jahre später noch so mit der Figur identifizieren können. Und dass man so dazu angeregt wird, auch sein eigenes Leben zu hinterfragen, um vielleicht auch zu merken, dass man manchmal aus Alltagsmustern ausbrechen muss, ja, wie aus einem Gefängnis eigentlich, um sich wiederzufinden, dass man seine Komfortzone mit all ihren Sicherheiten und Annehmlichkeiten verlassen muss, um sich neu zu erfinden. Ich könnte da noch ewig drüber reden.
Das Stück ist wirklich sehr inspirierend. Wahnsinn, was die Literatur mit einem machen kann.
Ja, ich finde das auch total beeindruckend. Vor allem bei so einem Stoff, der schon Jahrtausende alt ist. Mich würde jetzt natürlich umso mehr interessieren, wie das von anderen Verfassern bearbeitet wurde.
Hat sich nicht sogar Dante mal damit befasst? Mit dem Gesang des Ulisse, meine ich? Weißt du da was?
Ich weiß da was. Und zwar hat sich nicht nur Dante im Inferno, seiner Divina Commedia, mit Odysseus befasst, sondern auch Primo Levi. In einem Kapitel aus seinem berühmten Buch Sequestro e un uomo aus dem Jahr 1947. Levi nannte dieses Kapitel Il Canto di Ulisse. Primo Levi war ein Überlebender des Holocaust. Er wurde als Widerstandskämpfer im Jahr 1943 verhaftet und war Häftling im Lager in Modena und in Auschwitz. Sequestro e un uomo ist das erste Buch, das er nach seiner Befreiung geschrieben hatte. Darin erzählt er von seiner Deportation in das Konzentrationslager Auschwitz-Monowitz und von seinem Kampf ums Überleben. Im 11. Kapitel Il Canto di Ulisse machen sich Levi und Piccolo auf den Weg zu den Küchen. Dabei reden die beiden viel und Levi versucht, Il Canto di Ulisse von Dante auf Französisch zu übersetzen, da Piccolo gerne Italienisch lernen würde. Der Canto wird zu einem Weg, der Brutalität im Lager zu entkommen und sich an das menschliche Leben in Freiheit zu erinnern.
Herr Kilian hat am Anfang erwähnt, dass die Farben der heutigen Folge gelb und orange sind. Wir wollen jetzt näher auf die Farben eingehen und zeigen, warum und inwiefern sie zu Ulisse und Primo Levi passen.
Wenn man an diese Farben denkt, dann umhüllen sie einen mit Wärme, denn sie strahlen Energie und Glück aus. Bei gelb und orange handelt es sich also um warme, positive Farben. Was haben aber solch positive Farben mit dem Capitano Ulisse bei Savinio und bei Levi zu tun? Wenn diese Farben mit Ulisse aus Savinius Capitano Ulisse in Verbindung gebracht werden, repräsentieren sie Freiheit, Unabhängigkeit und Glück. Denn Ulisse löst sich von seinen Verpflichtungen als Held. Er löst sich von seiner Familie, von seiner Frau Penelope, nach der er sich schon so lange sehnte. Ulisse erkennt, dass das Schicksal anderer nicht das seine bestimmen kann, denn nur er selbst ist verantwortlich für sein eigenes, unabhängiges Leben. Niemand kann sein Leben lenken oder ändern, außer er selbst. Er möchte frei sein, ein Mensch mit freiem Willen, und nur die Reise auf See kann ihm diese Freiheit geben. Ulisse begibt sich schließlich als Reisender auf die Suche nach seinem eigenen Schicksal, das ihm die Glückseligkeit, die er schon so lange sucht, geben soll. Ein weiterer Aspekt, der in Verbindung mit den Farben Gelb und Orange auftritt, ist der Optimismus. Optimismus hat bei Levi eine viel größere Bedeutung als bei Savinio. Der Canto des Ulisse hat für Levi einen positiven Charakter und dient ihm schon fast als Instrument, das ihm dabei hilft, sich an sein vorheriges Leben ohne Leid und Schmerz zu erinnern.
Stimmt, die Farbe Gelb hat wirklich viele positive Assoziationen. Man kann aber neben den emotionalen Aspekten, wie zum Beispiel Glück und Optimismus, die Farbe Gelb auch mit scharfem Verstand und Intellekt in Verbindung setzen. Und das passt ja wirklich sehr gut zu Primo Levi, denn er ist ein intelligenter Mensch. Außerdem, im Gegensatz zur Farbe Rot, welche ja als körperlich anstrengend gilt, beflügelt Gelb den Geist. Also hier haben wir auch eine sehr gute Anknüpfungsstelle zu Primo Levi, denn wir hatten ja schon gesagt, dass Primo in seiner Gedankenreise und auch beim Ausflug, wenn sie Essen holen gehen, Freiheit empfindet und diese Freiheit beflügelt seinen Geist, denn er fühlt sich leicht. Somit ist dann auch Gelb eine Farbe, die sehr gut zu ihm passt.
Genau, dadurch, dass ihn die Gedankenreise beflügelt, ist es wichtig, sich zu erinnern. Sich zu erinnern, dass es noch etwas anderes als das menschenunwürdige Leben im KZ gibt. Die Menschlichkeit. Levi und Piccolo leben in Gefangenschaft, doch sie begeben sich wie Ulisse auf eine Reise, in der sie frei sein und leben können. Nur in Gedanken kann der Mensch frei sein. Sie vergessen das Lager, den Hunger, den Schmerz und den Tod. Die Menschen in den Lagern wurden nicht wie Menschen gesehen oder behandelt. Sie wurden mit Tieren gleichgestellt und auf ein Nichts reduziert. Sie wurden ihrer Menschlichkeit und ihrer Würde beraubt.
Ja, dieses Kapitel von Primo Levi ist wirklich sehr spannend. Du hast ja gerade schon sehr viele wichtige und interessante Aspekte zu Primo Levi und dem Canto Ulisse genannt, also zum Beispiel den kleinen Ausflug zum Essen holen. Ich wollte dann noch auf was eingehen. Und zwar am Anfang vom Kapitel Il Canto di Ulisse wird erwähnt, wenn Primo Levi in der Küche steht und einen Geruch wahrnimmt, dass dieser Geruch ihn an seine Kindheit erinnert. Und ich finde, das untermauert nochmal die Auswirkung dieses kleinen Ausflugs. Also ich schätze mal, jeder erinnert sich gerne an seine Kindheit zurück. Und wenn es einen bestimmten Geruch gibt, den man von früher kennt, dann ist man in diesem Augenblick sehr glücklich, denn man fühlt sich in diese bestimmte Zeit zurückversetzt. Und genauso geht es bestimmt auch Primo Levi.
Ganz genau. Und durch die Erinnerung an das offene Meer und die Berge schaffen es Levi und Piccolo wieder zu sich selbst zu finden und Mensch zu sein. Auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Auf der kurzen Reise zu den Küchen haben Levi und Piccolo das Lager vergessen und sie sind sich ihrer menschlichen Würde wieder bewusst geworden. Für Levi hat die Erinnerung eine ganz besondere Rolle gespielt, denn sie ist unmittelbar verknüpft mit der Identität des Menschen. Die Erinnerung gibt dem Menschen die nötige Kraft und die nötige Hoffnung, weiter an ein Leben außerhalb des Lagers, an ein menschliches Leben zu glauben, in dem sie wieder frei sein können.
Der Gedanke an Freiheit ist sehr zentral und ich finde auch, dass wenn Primo Piccolo den Vorschlag macht, ihm vielleicht mal in Zukunft Italienisch beizubringen, dass das schon ein Zeichen dafür ist, dass die Hoffnung, frei zu sein, sehr groß ist und in diesem Moment scheint sie auch sehr greifbar. Und es gibt im Kapitel auch ein Zitat von Primo Levi, welches sehr gut zu dem Aspekt der Freiheit passt. Er sagt nämlich, per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Also er sagt, einen Augenblick lang habe ich vergessen, wer ich bin und wo ich bin. Und dieses Zitat unterstreicht nochmal sehr gut das eben Gesagte. Aber man kann, finde ich, auch einen Schritt weiter gehen. Nämlich man kann dieses Zitat durchaus auch auf die Reise von Odysseus übertragen. Denn wenn er auf der Reise ist, lässt er sein altes Leben zurück und er vergisst sozusagen auch, wer er ist und wo er ist. Er weiß ja auch tatsächlich gar nicht so genau, wo er ist.
Also es gibt wirklich viel mehr Parallelen zwischen Ulisse und Primo Levi, als einem das auf den ersten Blick auffällt.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch interessant, dass das Reisen nicht einfach nur eine Reise ist, sondern vielmehr auch eine Metapher.
Ulisse befindet sich auf Reisen und Levi kann das nur in seiner Vorstellung und in seinen Gedanken.
Jetzt haben wir so viel vom Reisen gesprochen, da sieht man das von einer anderen Perspektive und nicht nur das Reisen, wie man es einfach so macht.
Aber echt, naja, erstmal ist ja leider nichts mit Reisen.
Genau, deswegen Abstand halten und Maske tragen. Bis zum nächsten Mal.
Sie hörten die dritte Folge zwischen Odyssee und Reisedrang des Podcasts Odysseus sieht bunt. Konzipiert und gesprochen von Bleona Blakay, Mimosa Dedai, Ilaida Dogruer und Alisa Gerstner. Die Klavieraufnahmen aus Claudio Monteverdis Oper Orpheus stammen von Stefano Cascioli.